You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Herzlich willkommen zu den Antifa-News am heutigen 26. März. Wir blicken heute auf Themen, die aufgrund der aktuellen Corona-Berichterstattung in den Hintergrund rücken. Wir wollen sie in den Vordergrund heben und schauen dazu nach Mecklenburg-Vorpommern, wo ein neues Polizeigesetz beschlossen wurde. Und wir schauen auf den aktuellen Stand im Verfahren gegen den rechten Attentäter von Halle. Darum soll es in diesen Antifa-News gehen, doch zunächst der Kurzmelder.
Zu Beginn ein Spendenaufruf für die Betroffenen der Brandanschläge in Döbeln. Am 21. Februar, nur 2 Tage nach dem rassistischen und menschenfeindlichen Anschlag von Hanau, verübten Unbekannte einen Brandanschlag in Döbeln. Feuer wurden an 2 Orten gelegt, in einem Schuppenanbau, direkt an einer Shisha-Bar und im Keller des Nachbarhauses, in dem sich ein Dönerlokal befindet. Dies führte zu erheblichen Sachschäden an beiden Lokalen. Für den Betreiber der Shisha-Bar sprechen die Umstände klar für einen rassistischen Hintergrund. Jetzt suchen die regionalen Arbeitsstellen für Bildung, Integration und Demokratie Sachsen konkret nach Unterstützung für die Betroffenen, zu finden unter betterplace.org. Es gibt eine weitere Anklage gegen den Verdächtigen im Mordfall Lübcke. Das berichten unter anderem die Tagesschau und die Taz. Der mutmaßliche Mörder des Regierungspräsidenten Walter Lübcke habe augenscheinlich auch eine weitere rechtsmotivierte Attacke zu verantworten. Es gebe Anhaltspunkte, dass er einen irakischen Geflüchteten mit einem Messer angegriffen habe. Das Opfer spricht davon, dass er 2016 auf offener Straße in der Nähe seiner Asylunterkunft von einem Radfahrer mit einem Messer in den Rücken gestochen wurde. Bis jetzt habe die Polizei für diesen Angriff keinen Täter ermitteln können. Die Vermutung des Opfers, dass der Täter ein Rechter gewesen sein könnte, sei von der Polizei damals nicht ernst genommen worden. Nun sollen sich allerdings Verbindungen dieser Tat zu dem Verdächtigen im Fall Lübcke zeigen. Werde dies bestätigt, wird diesem Verdächtigen mit dem Angriff auf den irakischen Geflüchteten ein weiterer schwerer Vorwurf angelastet. Die Tat werde als versuchter Mord gewertet. Der rechtsnationale, sogenannte Flügel der AfD, werde einer Forderung nach Auflösung nachkommen. Das sagt zumindest der Brandenburger AfD-Landes- und Fraktionschef Andreas Kalbitz nach Informationen der Süddeutschen Zeitung. Allerdings bleibt unklar, wie sich diese Auflösung tatsächlich vollzieht. Bei dem sogenannten Flügel handelt es sich um eine informelle Gruppe, die also nicht strikt aufgelöst werden könne. Die Auflösung werde sich nach Aussagen Kalbitz an öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten der Gruppe bemessen. Kalbitz ist selbst Mitglied des Flügels. Diese völkische und rechtsnationale Gruppierung ist seit 2 Wochen Beobachtungsobjekt des Bundesverfassungsschutzes. Die Polizei in Suhl soll Falschinformationen im Zuge des Einsatzes in der Geflüchtetenunterkunft Suhl verbreitet haben. Das schreibt die Taz in ihrer Online-Ausgabe. Vergangenen Dienstag ist die Polizei Suhl in der Geflüchtetenunterkunft eingesetzt worden, um Unruhe in der Unterkunft zu beenden. Danach habe die Suhler Polizei in Pressemitteilung von etwa 30 Männern gesprochen, die unter Zeigen einer IS-Flagge und mit islamistischen Symbolen versuchten, das Sicherheitstor zu überwinden. Jetzt dementiere die Polizei die Existenz einer IS-Flagge. Diese Information sei erst kurz vor der Pressekonferenz an die Polizei herangetragen und erst hinterher überprüft worden. Die Information habe sich dann als falsch herausgestellt. Bei den sogenannten islamistischen Symbolen handele es sich wohl um den Tauhid-Finger, der allerdings auch außerhalb des Fundamentalismus von Muslimen verwendet wird, zum Beispiel beim einfachen Glaubensbekenntnis. Die Falschinformationen wurden insbesondere von rechten Bewegungen und Medien aufgegriffen. Im Zuge dessen kam es beispielsweise bei der Identitären Bewegung sowie mehreren Online-Zeitungen zu Aussagen und Artikeln, die auf den Falschinformationen beruhten. Abschließend noch ein Hinweis auf Solidaritätsnetzwerke, die sich im Zuge der Corona-Pandemie aufgebaut haben oder noch aufbauen. Politisches Engagement wird derzeit immer schwieriger und mehrere Kollektivbetriebe und Bündnisse geraten in finanzielle Schwierigkeiten. Um politische Arbeit weiterhin möglich zu machen und auch um Menschen zu unterstützen, denen die Existenzgrundlage schlichtweg wegbricht, formieren sich allerdings bundesweit Netzwerke, deren Ziel der Austausch von Hilfen jeglicher Art sind. In Halle beispielsweise gibt es ein solches Netzwerk mit dem Namen Corona Direct Support. Erreichbar unter coronadirectsupporthalle.wordpress.com.
Soweit der Kurzmelder in den heutigen Antifa-News. Die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus haben das alltägliche Leben vielerorts auf den Kopf gestellt. Dazu kommt, dass das Virus und die Maßnahmen zu seiner Eindämmung medial nahezu immer und überall präsent sind. Andere Themen treten da in den Hintergrund. Zum Beispiel die Diskussion um die neuen Polizeigesetze der Bundesländer.
Seit nunmehr einigen Jahren verabschieden nach und nach immer mehr Bundesländer der BRD neue Polizeigesetze. Vor 2 Wochen war es nun in Mecklenburg-Vorpommern soweit. Nach monatelangen Diskussionen und zahlreichen Protesten wurde am 11. März das neue Polizeigesetz beschlossen. Das sogenannte Sicherheits- und Ordnungsgesetz, kurz SOG, erfuhr schon im Vorfeld viel Kritik. Unter anderem vom Bündnis Sogenannte Sicherheit, das Grundrechtseinschränkungen kritisiert, die mit dem neuen Polizeigesetz einhergehen. Kevin vom Bündnis Sogenannte Sicherheit erzählt, wie sie die Verabschiedung des neuen Gesetzes aufgenommen haben.
Also wir sind sehr enttäuscht. Wir haben im Vorfeld sehr viel Arbeit geleistet, haben Expertinnen eingeladen, im Landtag auch mitzusprechen. Und am Ende ist von der Kritik nichts aufgenommen worden. Die einzige Ergänzung war eine Beschwerdestelle für Polizeibeamte, die aber für BürgerInnen auch nicht erreichbar ist. Das heißt, nach wie vor können sich BürgerInnen bei polizeilichen Fehlverhalten nicht irgendwo beschweren und auf ein gutes Ergebnis hoffen.
Wie in Bayern, wo im Sommer 2018 mehrere 10.000 Menschen gegen das dortige neue Polizeigesetz auf die Straße gegangen waren, wurde auch in Mecklenburg-Vorpommern ein neues Polizeigesetz trotz zahlreicher Kritikpunkte an diesem nahezu unverändert veröffentlicht. Was besonders ist am Polizeigesetz in Mecklenburg-Vorpommern, erklärt Kevin vom Bündnis Sogenannte Sicherheit.
Das Polizeigesetz hat ähnliche Punkte wie auch in den anderen Bundesländern. Zum Beispiel der Staatstrojaner, also die Überwachungssoftware, mit denen auf Computer, Smartphones etc. zugegriffen werden kann. Auch hier ein Thema gewesen, ist auch im Gesetz mit drin, greift massiv in die Grundrechte ein, da somit auf jegliche verschlüsselte Kommunikation und alles, was man auf Endgeräten macht, an die Behörden übertragen wird. Zum anderen wird eine massive flächendeckende Überwachung ausgebaut. Öffentliche Plätze, vor allem auch Großveranstaltungen, Konzerte, Fußballspiele sollen auch mit Drohnen überwacht werden können in Zukunft. Weiterhin weiten sich die Maßnahmen aus auf das persönliche Umfeld von möglichen Betroffenen der Maßnahmen. Also es sind nicht mehr nur die Zielpersonen der Behörden im Blick, sondern auch Freunde, Bekannte, Familienmitglieder, die eigene Oma zum Beispiel, wenn sie halt mit der Person in Kontakt stehen. Und diese ganzen Maßnahmen können alle bereits erfolgen, bevor überhaupt eine Straftat passiert. Das, was in Bayern im Gesetz einging als diese drohende Gefahr, wird hier so nicht geschrieben, aber de facto auch damit umgesetzt, dass diese Maßnahmen einfach weit vor einer möglichen Straftat erfolgen können.
Teile des neuen Polizeigesetzes, wie die Befugnis für Polizistinnen und Polizisten, sich im Verdachtsfall Zutritt zu Privatwohnungen von Personen zu verschaffen oder der nun erlaubte Einsatz sogenannter Staatstrojaner, sind beides Maßnahmen, die bereits auf der Grundlage eines bloßen Verdachtsmoments möglich sind. Die Frage, die sich an dieser Stelle stellt, ist die, was ein solcher Verdachtsmoment sein kann.
Das liegt sehr im Ermessen der Behörden. Es gab am Anfang des Gesetzes noch eine Formulierung, dass bereits tatsächliche Anhaltspunkte ausreichen können, um diese Maßnahmen in Gang zu bringen. Das wurde im Nachhinein noch geändert und jetzt sind es halt wieder bestimmte Tatsachen, die eine Annahme rechtfertigen können. Was diese Tatsachen sind, ist nach wie vor den Beamten überlassen.
Tatsächlich war dies einer der wenigen Erfolge, die Kritikerinnen und Kritiker des neuen Polizeigesetzes in Mecklenburg-Vorpommern erzielen konnten. Ein Verdachtsfall ist für die Polizei nun nicht mehr wie noch im Entwurf für das Gesetz, wenn sogenannte tatsächliche Anhaltspunkte gegeben sind. Für einen Verdachtsmoment, der Maßnahmen rechtfertigt, braucht es nun wieder sogenannte bestimmte Tatsachen. Auch wenn dieser Punkt wieder geändert wurde, derlei Formulierungen bieten den Polizistinnen und Polizisten trotzdem Spielraum. Was ein Verdachtsfall ist, bleibt Ermessenssache. Das gilt auch für den Einsatz von Drohnen mit Kameras. Das neue Mecklenburg-Vorpommersche Polizeigesetz sieht nämlich vor, dass Großveranstaltungen mithilfe von Drohnen überwacht werden dürfen, ohne dass eine Gefahr vorliegen muss. Großveranstaltungen mit vielen Menschen können ja in nächster Zeit voraussichtlich ohnehin nicht stattfinden, aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie. Grundrechtseinschränkungen, die mit dem neuen Polizeigesetz nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern einhergehen, sollten dennoch nicht vergessen werden.
Wir sehen jetzt im Zuge der Pandemie natürlich auch viel Rufe in Richtung des Autoritären. Wir erleben Menschen, die Strichlisten machen, wie viele Menschen an dem Haus vorbeigehen und sich durch diese repressiven Maßnahmen da befördert fühlen. Ganz unabhängig davon, wie sinnvoll Maßnahmen wie Social Distancing sind, um einfach natürlich auch die Pandemie einzudämmen, sieht man hier, dass sämtliche Gesetze erlassen werden können, ohne die auch kritisch zu hinterfragen.
Das sagt Kevin. Er ist Teil des Bündnisses sogenannte Sicherheit in Mecklenburg-Vorpommern, das das nun beschlossene neue Polizeigesetz dort kritisiert.
Soweit der Blick auf das neue Polizeigesetz in Mecklenburg-Vorpommern, beschlossen in den letzten Tagen, in denen mehr über die Corona-Eindämmung berichtet wurde, als etwa über genau so eine Gesetzesverschärfung. Am 9. Oktober vergangenen Jahres verübte ein 27-jähriger Mann einen rechten antisemitischen Anschlag auf die Synagoge in Halle und auf den Kiezdöner. Der Versuch, in die Synagoge einzudringen, in der sich gläubige Menschen zum Yom Kippur versammelt hatten, scheiterte. Daraufhin fuhr der Attentäter zum Kiezdöner. Auf seinem Weg tötete er zwei Menschen. Im Anschluss fuhr der Attentäter nach Widersdorf bei Landsberg und verletzte dort zwei weitere Menschen schwer. Am selben Tag konnte er noch gefasst werden. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft in der hallischen Haftanstalt Roter Ochse in der Innenstadt. Den Ermittlungsrichtern des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe zufolge legte der Täter ein umfassendes Geständnis ab, das auf ein rechtsextremes und antisemitisches Tatmotiv schließen lässt. Im Februar dieses Jahres dann meldete der Mitteldeutsche Rundfunk noch, dass der Prozessbeginn in den kommenden Wochen erwartet würde. Seitdem ist es diesbezüglich still geworden. Radio Korax fragte nun beim Pressesprecher des Oberlandesgerichts in Naumburg nach dem aktuellen Stand des Verfahrens.
Das Verfahren befindet sich noch im Ermittlungsstadium und wird nach wie vor noch vom Generalbundesanwalt in Karlsruhe betrieben.
Die Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe wiederum sagte in einem Telefonat mit Radio Korax, mit der Veröffentlichung der Anklageschrift sei Ende März, Anfang April zu rechnen. Sobald die Anklageschrift beim Oberlandesgericht Naumburg eingegangen ist,
zunächst das sogenannte Zwischenverfahren durchzuführen. Das heißt, der Senat wird über die Zulassung der Anklage zur Hauptverhandlung und die Eröffnung des Hauptverfahrens befinden. Zur Vorbereitung dieser Entscheidung ist die Anklageschrift zunächst dem Angeklagten und seinem Verteidiger bekannt zu geben, ihm Gelegenheit zur Äußerung zu geben und sodann wird der Senat über die Anklage beraten.
So das juristische Prozedere, wenn alles seinen gewöhnlichen Gang gehen kann. Ob die Covid-19-Epidemie das Verfahren verzögern könnte, ist laut dem Pressesprecher des Oberlandesgerichts in Naumburg zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar. Sollten allerdings die Mühlen der Bundesanwaltschaft langsamer mahlen als geplant, das heißt, sollte die Anklageschrift nicht bis zum 9. April beim Oberlandesgericht eingegangen sein, dann muss über eine Verlängerung der Untersuchungshaft entschieden werden. Da dann der Attentäter von Halle bereits ein halbes Jahr in U-Haft sitzt.
Nach Ablauf von 6 Monaten ist über die Fortdauer der Untersuchungshaft zu entscheiden. Im konkreten Fall ist dazu der Bundesgerichtshof berufen. Wenn also 6 Monate der Untersuchungshaft abgelaufen sind, wird die Akte dem Bundesgerichtshof zur Entscheidung über die Fortdauer der Untersuchungshaft vorgelegt. Im Rahmen dieser Entscheidung wird der Bundesgerichtshof abwägen, ob die Dauer des bisherigen Ermittlungsverfahrens im Verhältnis zur Schwere und zur Bedeutung der Angelegenheit und des Tatvorwurfs steht und über die Fortdauer der Untersuchungshaft befinden.
Es bleibt also abzuwarten, ob in den nächsten 2 Wochen, spätestens bis zum 9. April, die Bundesanwaltschaft die Anklageschrift vorlegt. In Sachsen-Anhalt wurden bereits vor Beginn der Covid-19-Ausbreitung Prozessvorbereitungen getroffen.
Ja, nach dem bisherigen Stand der Dinge erwägen wir den Prozess in dem größten Gerichtssaal im Land Sachsen-Anhalt in Magdeburg durchzuführen. Es sind dort auch Bauarbeiten durchgeführt worden, um den Sitzungssaal auf die speziellen Anforderungen des zu erwartenden Prozesses vorzubereiten. Wir werden also einen angemessenen Raum für die Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Das ist jedenfalls der Stand der Vorbereitungen vor Eintritt der Corona-Krise gewesen.
Mit speziellen, dem Prozess angemessenen Anforderungen, von denen der Pressesprecher des Oberlandesgerichts Naumburg hier spricht, ist einerseits eine möglicherweise höhere Anzahl an Nebenklägern und deren Prozessbevollmächtigten gemeint. Andererseits wird der Prozess gegen den Attentäter von Halle voraussichtlich eine hohe öffentliche Aufmerksamkeit erfahren.
Wir rechnen schon mit einem großen Medieninteresse. Es wird dann möglicherweise je nach dem zu erwartenden Interesse auch ein Akkreditierungsverfahren durchzuführen sein. All das wird aber erst nach Eingang der Anklage entschieden werden und festgelegt.
Wie lange der Prozess dauern wird, ist aktuell noch überhaupt nicht absehbar.
Das hängt von so vielen unterschiedlichen Faktoren ab, die derzeit noch nicht bekannt sind, dass ich dazu keine verlässlichen Angaben machen kann. Das eine ist der Umfang der Anklage, das andere ist auch das Prozessverhalten des Angeklagten sowie auch der möglichen Nebenkläger. Das sind alles Faktoren, die auf die Dauer des Prozesses Einfluss haben. Deswegen kann ich dazu jetzt im Moment noch gar keine verlässlichen Angaben machen.
Es heißt also abwarten. Doch es scheint, dass trotz Covid-19 die zuständigen Institutionen und Behörden, wie etwa das Oberlandesgericht in Naumburg, von dem wir hier den Pressesprecher gehört haben, nun hinsichtlich des Anschlags in Halle ihre Arbeit weiter nachgehen. Das ist auch notwendig, um den Anschlag in Halle juristisch aufzuarbeiten. Über die Qualität der kommenden juristischen Aufarbeitung wird dann noch zu gegebenen Zeitpunkt zu sprechen sein. Soweit hier der sachliche Blick auf den Stand um den Prozess gegen den Attentäter von Halle. Das waren soweit die Korax Antifa News, jeden Donnerstag in den tagesaktuellen Magazin zu hören sowie nachzuhören auf freie-radios.net und radiokorax.de. Bis zur nächsten Woche.